Ja, guten Morgen allesamt. Alle, die ihr zuhört über Trema oder über unsere Homepage oder wir hören, ich höre mich auch selbst. Also ich bin auch ein Hörer von Gottes Wort und alle auch. Und deshalb sitzen wir heute zusammen, Pastor Peter und die Frau, Ehefrau Conny. Und wir predigen heute das Wort und es ist ein wichtiges Wort. Und wir kommen, ich sag mal, zu einer Lebenssituation, die Jesus schon durchgemacht hat und die wir auch gerade durchmachen. Jeder von uns, besonders die, die im Vordergrund stehen und predigen und den Dienst in den Gemeinden machen. In Spanien gibt es so eine schöne Sache, das ist ein Getränk, ich weiß jetzt nicht mehr im Einzelnen, ich glaube, es ist ein Kaffee oder was, der heißt Sol y Sombra, Sonne und Schatten. Und das liegt so dicht beieinander. Ich glaube, das ist so, wie heißt das, Latte Macchiato, wo unten weiß ist und oben schwarz. Und das nennen die Sol y Sombra, weil eben schwarz und weiß zusammenkommen, also Licht und Schatten. Und so ist auch unsere Predigt heute aufgebaut. Wir haben zwei widersprechende Themen, Dinge, Kapitel, Bibelverse, wie du es auch immer sehen wirst, am Ende wirst du es wissen, wohin es geht. Und da ist auch eben ganz wichtig, Sol y Sombra. Und bei uns ist es anders. Bei uns ist die Sonne wichtig, in Spanien ist der Schatten wichtig. Also es dreht sich um. Also wir fangen Spanisch mit dem Schatten an und Deutsch mit der Sonne. Conny liest uns ein etwas längeres Kapitel heute vor und das spricht für sich selbst. Und ich werde dich unterwegs vielleicht einige Male unterbrechen, weil ich ganz kurz was dazu sagen will. Aber der Text spricht wirklich für sich selbst. Und so bitte ich dich, Conny, lies doch mal die Apostelgeschichte, Kapitel 10, und zwar die Verse 1 folgende.
In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. »Was ist, Herr?« fragte er. Der Engel erwiderte, »Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius 2 seiner Diener sowie einen gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich. Er berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie dann nach Joppe.
Ist das nicht fantastisch? Es steht nicht, dass einer der Jünger bei ihm war. Es steht nicht, dass irgendeiner ihn beeinflusst hatte. Er hat gebetet, er hat Almosen gegeben. Genau das, was wir ja heute auch tun. Woher hat er das bekommen? Wer hat da gewirkt? Denk mal an unsere Predigtreihe. Wer hat da wohl gewirkt? Mhm. Wer?
Der Heilige Geist.
Halleluja. Der Heilige Geist hat diesen Mann, und deshalb ist dieses Kapitel so von so großer Bedeutung. Aber ich wollte nicht viel dazwischen sagen, aber das ist wichtig. Der Mann ist einfach, hat zu Gott gefunden durch den Heiligen Geist und er tut sofort das, was passiert. Er sagt dann, naja, da kommt ein Engel, also er weiß, was dahinter steckt. Also da schicke ich mal lieber niemand los. Nein, er sagt, ja, ich mach's. Amen.
Um die Mittagszeit des folgenden Tages, die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen 4 Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war.
Auch wieder eine fantastische Sache. Petrus als immer noch Israelit, gläubiger Israelit, weiß ganz genau, das gibt diese Speiseordnung und diese, du sprichst immer von den Zäunen, die da aufgebaut werden, was für Gesetze eben sie auch hatten. Und diese kennt der Petrus natürlich alle. Und dann weiß er, das kann ich niemals machen, aber er wird dreimal aufgefordert und weiß, wenn Gott ihm das sagt, dann wird er es auch tun müssen. Und das erkennt er auch. Er hätte ja sagen können, nein, ich ziehe mich ja zurück, das kommt gar nicht in Frage, ich mach's nicht. Hier auch wiederum eine ganz klare Sache. Der Engel wird geschickt. Woher kommt er?
Vom Heiligen Geist.
Jesus hat den Heiligen Geist in Gang gesetzt und den Engel. Und das Ganze hat ja noch Hintergrund, dass Gott weiß ja, wohin er ihn schicken will. Und das ist ja das, was auch den Israelis verboten war. Sie durften ja nicht in das Haus eines Heiden gehen. Und das will Gott ihm damit klar machen. Und hier ist der super Wendepunkt. Und darauf werde ich am Ende nochmal hinkommen und das zum Ausdruck bringen. Aber lesen wir nochmal weiter.
Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor dem Eingangstor. Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen von Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe.
Ja, eitel Sonnenschein, eine Bilderbuchgeschichte. Das ist doch genau das, was wir eben gesagt haben. Das ist die Sonne, die herablacht auf Mensch und Tier und alle segnet und alles stimmt. Alle erkennen, was Gott will. Alle tun das, was Gott ihnen sagt. Und alle sind vorbereitet. Jeder weiß schon, was passieren wird. Und sie gehen einfach los und fragen nicht, was wird kommen, sondern sie gehen einfach los. Das ist für mich ein klassisches Beispiel für Evangelisation. Denn Petrus erkennt hier auch, dass er zu dem Hauptmann ins Haus gehen soll. Und das ist ja das, was er dann begreift mit den Tieren, die er nicht essen darf, nach jüdischen Grundsätzen. Aber hier jetzt im Neuen Bund, er ist ja schon angelangt, Apostelgeschichte, Jesus ist ja schon auferstanden, der ist ja schon nicht mehr da. Hier leben sie ja schon im Neuen Bund und da ist eben alles anders. Aber diese Geschichte, die ist so gut zu lesen und so fantastisch zu lesen und man kann nur jubeln, wenn man sie liest. Ja, und jetzt kommt der Schatten. Also deutsch gesehen jetzt mal, das Spanische kippen wir mal über die Kante, den spanischen Text. Wir haben jetzt im Matthäus-Evangelium das Kapitel 13. Und Ich bitte Conny ganz einfach mal, wir haben aus dem Kapitel 13 drei Blöcke jetzt heraus, kurze Blöcke. Und zuerst liest die Conny Kapitel 13, Matthäus Evangelium 53 bis 54a.
Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge.
Aha. Jesus hat in Gleichnissen geredet. Und das hat Gott mir auch schon erzählt. Wir werden die nächsten Sonntage über Gleichnisse sprechen und warum Jesus in Gleichnissen redet. Schon eine kleine Vorschau, Vorgeschmack auf die nächsten Sonntage. Das wird wieder eine Predigtreihe werden. Hier ist eine Wendung zu sehen, als Jesus zum Ende gekommen war. Es ist also irgendetwas vorbei. Es ist ein Einschnitt in den Ereignissen. Und die Gleichnispredigt ist also vorläufig, möchte ich mal sagen, zum Ende gekommen. Und Jesus bricht von dort auf, um in seinen Heimatort zu gehen. Das müssen wir natürlich ein bisschen untersuchen. Von dort ist der See Genezareth natürlich, an dem er sich befindet. Und er geht in seine Heimatstadt. Und die Heimatstadt ist Nazareth. Und jetzt kommen wir auch zu der Stadt seines menschlichen Vaters. Da ist ja Josef, also der Vater von, der leibliche Vater, leiblich kann ich nicht mal sagen. Ja. Das soll ich Stiefvater sagen. Es ist der Ehemann von Maria, aber er hat ja nun Jesus nicht gezeugt. Trotzdem, er ist bei ihm aufgewachsen. Und auf diesem Weg kommt Jesus in das Dorf El Maschhad. Und dort ist das Grab von Jona. Und Jona war ja nun der einzige Prophet, der aus Galiläa ausgegangen ist. Und es gibt einen Bibelvers, wo es heißt, und es ist noch nichts Gutes aus von daher gekommen. Und dann zitiert Jesus, da ist doch bei der Jona gewesen und auch Jesus kommt daher. Also gerade diese Gegend hat Gott sich ausgesucht. Das finde ich auch wiederum so herrlich. Und lass uns mal noch etwas tiefer einsteigen. Ich bitte Conny, den Matthäus 12, und zwar die Verse 38 folgende zu lesen.
Da sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus: Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort: Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Ja. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein.
Das ist auch wieder prophetisch. Und Jesus ist ja prophetisch auch unterwegs. Und Nazareth war damals eine kleine Stadt. Keine kleine Stadt, sondern es war noch weniger. Es war ein jüdisches Dorf. Und in diesem Dorf befand sich aber eine Synagoge und Jesus lehrte, da heißt es. Lehren, also ist die Möglichkeit, in der Synagoge das Wort zu ergreifen. Und was man eben hier mit Lehre bezeichnet, ist die Verkündigung von Gottes Willen. Aber es gab ja noch kein Neues Testament. Es wurde aufgrund des Alten Testamentes verkündigt. Und Jesus kriegt die Schriftrolle. Das können wir in anderen Evangelien lesen. Ich möchte hier noch einflechten, dass alle 4 Evangelisten darüber geschrieben haben. Am dichtesten beieinander sind Matthäus, Markus und Johannes. Lukas schreibt etwas anders. Man könnte meinen, es ist ein anderes Ereignis, was er beschreibt, aber es sind deckungsgleiche Begriffe drin. Aber die Evangelisten Matthäus, Markus und Johannes, die berichten gleichlautend. Und das ist für mich wichtig. Wenn alle 3 darüber schreiben, oder alle 4, vielleicht beziehen wir mal Lukas mit ein, dann ist das einfach ein wichtiger Tatbestand, der hier passiert ist und der ist für uns wichtig und das werden wir am Ende auch sehen. Also, Jesus lehrt in der Synagoge. Und jetzt kommen die Verse, Kapitel 13 sind wir immer noch, 54b bis 57a. Ich muss die ein bisschen unterteilen, weil das in der Mitte des Satzes aufhört.
Erstaunt fragten die Leute, also in seiner Heimatstadt: Woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist er denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er nur das alles? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß.
Ich habe eine andere Übersetzung hier vorliegen und da sind zwei Begriffe, die noch heftiger sind. Am Anfang heißt es, die ersten drei Worte?
Woher hat er solche Weisheit?
Ja, sie waren
über. Ist nicht Maria seine Mutter?
Nein. Davor direkt
erstaunt,
ja. Und in meiner Übersetzung heißt es, fassungslos waren sie und sagten, fassungslos, die sind außer Fassung geraten. Das ist viel heftiger. Und zum Schluss heißt es, sie nahmen Anstoß an ihm. Das heißt, er stieß bei ihnen an. Das heißt, anstoßen, da kracht's. Wenn du mit dem Auto anstößt, gibt's Beulen. Also da ist wirklich etwas passiert. Und wenn man an dieser Stelle von fassungslos berichtet, und ich übernehme mal diesen Begriff, so können wir heute noch uns kaum vorstellen, welchen Eindruck Jesus auf seine Zeitgenossen damals machte. Und zweierlei kommt hier zum Ausdruck, was in seiner Heimat für Erstaunen sorgte. Einmal die Weisheit, die haben ja nicht gewusst, dass er Gottes Sohn ist. Sie haben ja gedacht, das ist der Sohn vom Zimmermann. Und letztlich das andere ist die Wunderkräfte, die eben sichtbar wurden. Diese Weisheit bezieht sich auf die Erkenntnis von Gottes Willen und seiner Lehre. Und er liest ja auch, wenn wir zum Beispiel, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, Lukas lesen, liest er ja Jesaja vor, einen ganz wichtigen Vers, in dem er selbst angesprochen ist. Und da sagt er, hier bin ich ja, hier stehe ich ja. Und das ist natürlich für die Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Er gibt ihnen schon klar zu verstehen, ich bin zwar der Zimmermannssohn, aber ich bin gleichzeitig auch Gottes Sohn. Und das führt natürlich bei ihnen zu Fassungslosigkeit. Matthäus sagt nur, er hat nicht viele Wunder geschehen lassen. Markus spricht von nur wenigen geheilten Kranken. Demnach hat Jesus doch einige Wunder in Nazareth vollbracht, bis ihn der Unglaube vertrieb. Und das ist etwas, wo wir auch nochmal drüber nachdenken müssen. Die Verse 55 und 56 enthüllen, weshalb man über Jesu Weisheit und Wunderkräfte so fassungslos war. Jesus, als normaler Mensch in Nazareth aufgewachsen. Später haben dann Erzählungen, das ist ja das, was aus der Bibel heraus daneben ist, das ist so der Wildwuchs, haben Erzählungen, die auch im Islam, im Koran übernommen wurden, dieses Wunder von kindlichen Jesus berichtet und das ist allesamt nicht in der Bibel, also es ist schlichtweg falsch. Dreimal steht ein Wort der, wenn ich, das könnt ihr jetzt nicht sehen, du, das, wenn ich du mache, der kriegt gar nicht ganz schlechtes Gewissen, weil du, sowas mache ich nie, zeige nie auf Menschen, aber es heißt hier der Verwendung. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Das ist so abwertend. Und weil da müssen wir nochmal was vorwegnehmen, wenn wir diese abwertende Haltung, da hat Jesus nämlich vorher etwas gesagt, was dieses vielleicht sogar provoziert hat. Und das wollen wir jetzt nochmal lesen in Matthäus 12, und zwar ab Vers 46.
Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer aus der Menge sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus wandte sich zu dem, der ihm diese Nachricht brachte und erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
Ja, das ist ja schon mal vorweg eine ganz in den Augen von Israelis oder auch ja, Menschen, die nicht an Jesus glauben, ist das ja eine brüske Äußerung, die die Menschen schon zu dem gebracht haben, das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Und Jesus ist ja gerade mit dieser Niedrigkeit und mit dieser Demut aufgetreten, eben in seinem normalen Menschsein ist er aufgetreten. Er hat sich unter seinesgleichen gemischt, wie Paulus das ja auch später sagt. Ich kann den Juden einen Juden, den Griechen einen Griechen und arm und reich, das kann nicht alles sein und sich somit zu den Leuten auf eine Stufe stellen. Und genau das hat Jesus ja auch getan. Jesus ist weiter kein ordinierter Theologe, kein Rabbi im üblichen Sinne. Und er hat Theologie nicht gelernt. Er ist auch nicht durch große Szenen im öffentlichen Leben hervorgetreten. Und die Schaueffekte, die hat Jesus immer vermieden. Er hat gesagt, komm, erzählt das nicht weiter, behaltet das bei euch. Er hat es immer runtergespielt. Er wollte nie das Großartige auf dem Thron stehen. Jesus ist vom Teufel versucht worden. Und hätte er die Versuchung angenommen, dann wäre er damals schon als King in Nazareth eingezogen. Und er ist genau andersrum vorgegangen. Da fällt mir eigentlich auch etwas ein, wenn aus meiner Historie als wiedergeborener Christ, man hat mich in der Familie und auch sonst überhaupt nicht ernst genommen. Man hat mich, mein Leben war immer, ja, wie soll ich sagen, herausfordernd und ich habe viele Herausforderungen angenommen, immer gerade ausgelebt, das, so will ich das nicht sagen. Aber meine Familie hat oftmals gedacht, oh Mann, was ist jetzt los? Ne? Aber so haben sie dann auch, als ich ihnen dann von Jesus erzählte und von meinem Weg, den ich gehe, und 2000 fing es an, 2008, 2009 bin ich ordiniert worden. Von daher ist ja auch ein weiter Weg gewesen. Und wenn man dann überlegt, dass eigentlich erst die richtige Erkenntnis gekommen ist, als mein Vater starb und ich in einer großen evangelischen Kirche in Norddeutschland auf die Kanzel durfte. Da haben sie begriffen, hoppla, da muss ja doch wohl was dran sein. Aber dann kamen die anderen und sagen, der hat bei Kenneth Hagin studiert. Was ist denn das schon? Gell? Das sind dann kommen wieder die anderen, die sagen, ah, den mögen wir ja sowieso nicht. Und dann haben wir über unseren Bremer-Friends-Bund haben wir dann sogar erreicht, dass wir dem BFP angeschlossen sind. Und haben gesagt, oh hoppla, da ist ja doch was. Gell? Wieso kommen die sonst in den BFP als assoziiertes Mitglied rein? Das sind so Schritte, die man einfach auch durchläuft, wo man eigentlich auch sagen muss, das kann man nur, indem man im Glauben festhält und einfach nicht das Handtuch schmeißt. Das wären ja viele Gründe zu sagen, ich kehre um. Und so habe ich auch heute, ich muss ganz ehrlich sagen, immer noch Schwierigkeiten mit Verwandten und Freunden, wirklich über das Wort Gottes zu sprechen, weil sie nicht bereit sind, sich zu öffnen und diese Worte in ihr Herz fallen zu lassen. Es kommen immer Aber, Wenn und so. Es kommen immer Dinge, die zeigen, dass sie, ich rede jetzt nicht von Verwandten, sondern ich rede jetzt von vielen anderen, die ich treffe, die einfach dicht machen und sagen, ich will darüber nicht reden, signalisieren sie, weil sie keine Ahnung haben und sie wollen auch nichts darüber hören, weil das ja schwierig ist, wenn man da anfängt, dann kann das ja was bewirken und das wollen sie nicht. Ja, wäre Jesus der Versuchung gefolgt, was hätte er dann wohl gemacht? Wie hätten die Nazarener wohl dann auf ihn geblickt? Und ich sage mal so, heute ist es leichter, wenn Menschen wie Rattenfänger von Hameln durch die Städte ziehen. Da laufen die Leute hinterher als bei nüchternen Ratgebern oder einer interessanten Sekte, die ist viel interessanter als die Verkündigung von Gottes Wort. Aber vielleicht liegt in der wiederholten Frage, woher fließt dem das alles zu noch mehr? Wenn man seine Wunder nicht bestreiten kann, aber auch seine göttliche Vollmacht nicht sehen will, kann die Quelle von Jesu Wundertaten eigentlich nur eine satanische und dämonische sein. Und Jesus antwortet darauf an anderer Stelle, ja, kannst du den Dämon mit dem Beelzebub austreiben? Und da hat er sie natürlich gleich widerlegt. Und das spielte eben auch bei den Nazarenern mit, dass die hatten eben diese Gedanken, den auch schon die Pharisäer ja immer schon geäußert hatten, der muss weg, der wird getrieben von bösen Geistern und der treibt die bösen Geister durch Beelzebub aus. Das war ihre feste Meinung, völlig falsch. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der hier hinter diesen Versen steht. So, jedenfalls steht das Ergebnis fest und sie nahmen Anstoß an ihm. Das ist doch das, Anstoß. Sie stießen, wenn man Anstoß nimmt, stößt man, sie stießen seine Botschaft und seine Person von sich. Weg. Jesus wird in seiner Heimatstadt abgelehnt. Und das Schlichte von den jüdischen Dorfbewohnern in Untergaliläa, das sperrt sich die Bevölkerung am See Genezareth, genau wie die gegen Jesus. Und das Werben für Israel, das muss man ja auch sehen, das geht ja um Israel hier, es geht um die Juden, die ja auch begreifen sollen, dass Jesus schon da war. Und das ist tragisch fehlgeschlagen hier an dieser Stelle. Gut, der Vater will es so. Wir wissen selbst, dass das Tuch bei ihnen noch vorhanden ist und eines Tages wird Gott den Juden das Tuch wegnehmen und sie werden erkennen, dass Jesus längst schon da ist. Conny, lies uns mal jetzt vom Kapitel 13 in Matthäus die Verse 57 bis 58, dann haben wir das Kapitel 13 auch abgehandelt.
So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Mhm. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder.
Ja, wegen ihres Unglaubens, dazu kommen wir gleich noch. Das ist ganz wichtig. Aber die Propheten, lass uns doch mal auf ein paar Propheten unser Blick lenken. Oft galten die Propheten im Ausland mehr als in der Heimat. Wir denken mal an Elia, der in Zapat und in Syrien, an Elisa und der in Damaskus und Jona in Ninive wirkten. Selbst Daniel in Babylonien wurde auch abgelehnt. Er war auch ein Prophet, er wurde abgelehnt. Aber hat immer festgehalten. Daniel ist das klassische Beispiel eines durchhaltenden, in Bedrängnis geratenen Mannes, der fest auf seinen Gott setzt. Halleluja, Amen. Amen. Und wenn wir jetzt an andere Männer, große Männer denken, die auch ihre Nöte hatten, ich zähle nur, ich weiß gar nicht, wie können wir mitzählen, Noah, Abraham, Jakob, Josef, Mose, David, Hosea, Amos, Jeremia, noch viel schlimmer. Das sind alles Propheten, die in ihrer engsten Umgebung Probleme hatten. Bei Jesus kommen dann eben noch eigene Erfahrungen dazu, so eben die Ablehnung in Nazareth. Der Zwiespalt mit Mutter und Brüdern hatten wir gelesen und der Unglaube seiner Brüder, den dürfen wir auch nicht vergessen. Und andererseits aber die gläubige Aufnahme bei den Samaritern, die Frau am Brunnen zum Beispiel, oder der Glaube bei den Heiden. Der Hauptmann Cornelius ist das beste Beispiel dafür. Der war nicht in Israel. Also stellen wir fest, Israel weist Propheten ab. Jesus hat durch seinen prophetischen Charakter, wo er ja den Kreuzweg beschreibt, wir haben es vorhin gelesen beim Jona, 3 Tage im Bauch des Walfisches, und das weist ja auf die 3 Tage hin, die Jesus von Karfreitag bis Ostersonntag in der Hölle war. Da denkt man an die vielen christlichen Prophetien, die er uns ja in Matthäus 23 und 34 mitgegeben hat. Und davon haben letztlich die echten Nachfolger Jesu, seine Jünger, haben 40 Jahre lang davon profitiert, bis die Römer Jerusalem zerstört hatten. Und dann ging auch das den Bach runter, weil damit natürlich auch diese Menschen teilweise getötet worden sind und teilweise entmutigt worden sind. Aber trotzdem ist immer noch ein Funke ist. Hat ja dann sogar eine Staatsreligion gegeben, die ein römischer Kaiser eingeführt hat. Also insofern ist das Christentum ja weiter gewachsen. Aber die Schwierigkeiten, die wir hatten, die sind natürlich immer geblieben. Doch jetzt ziehen wir mal die Linie zur Gegenwart. Es ist eine ständige Erfahrung, dass die Menschen, die mit Jesus einhergehen, auf große Schwierigkeiten in der Nähe stoßen und nicht in der Ferne. Kann ich immer nur wieder berichten. Ich habe gerade gestern einen Anruf gekriegt, dass ich nach München soll. Das ist genau der Punkt, der hier zum Ausdruck kommt. Und wenn wir an Pfarrer denken, Diakone, Prediger, Jugendleiter, die stehen immer wieder vor der Tatsache, dass ihr Dienst auswärts geschätzt wird, aber zu Hause jedoch werden sie weitestgehend abgelehnt. Und da fragt man sich doch, warum ist das so? Und wenn wir jetzt auf die Worte einen Blick richten, dann sind die doch letztlich für uns auch ein Trost, denn Jesus hat das ja auch durchlitten, wenn wir auf diese Verse schauen, die er in Nazareth jetzt, einmal das Thema, dass er dort gelitten hat und das Thema, was festgehalten worden ist, damit wir heute wissen, dass wir dadurch auch ermutigt werden. Aber Jesus hilft uns auch zu realistischen Einschätzungen. Wir könnten uns ja mit Ausflüchten auch über die Runden retten, dass wir sagen würden, naja gut, wir sind nicht gut genug und sind noch nicht gelobt worden oder alles Mögliche, und um dann uns zurückzuziehen. Und davor bewahrt uns dieses Beispiel, um irgendwelche falschen Fehleinschätzungen bei uns an den Tag zu legen, wo wir eben doch einfach nur das Thema umschiffen wollen. Also Ausflüchte, steht hier, habe ich ja gesagt, suchen wir. Und Jesus ist aber immer dem ablehnenden Israel treu geblieben. Er hat immer wieder für seine Leute sich auch eingesetzt, bis am Kreuz. Und am Kreuz hat er sich selbst noch für einen Partisanen eingesetzt und hat ihn mitgenommen in den Himmel. Der hat erkannt, dass es Jesus ist. Der hat im letzten Moment ein Israeli gewesen. Gut, es war ein Verbrecher, ein Partisan, aber er hat ihn mitgenommen, er hat ihn verziehen, er hat um Vergebung gebeten und Jesus hat ihn mitgenommen. Morgen wirst du mit mir im Paradies sein. Ich hatte vorher schon gesagt, dass gleichlautend Markus, Matthäus und auch Johannes berichten. Und wenn wir jetzt mal auf Markus noch, wir lesen es nicht vor, aber nur einen Blick werfen. Und er konnte dort keine Wundertat tun, außer dass er wenige Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Matthäus schreibt es, dass Jesus auch in Nazareth Wundertat, aber unerwartet wenige. Der Grund: um ihres Unglaubens willen, schreibt Matthäus. Und das ist wichtig und das möchte ich aufgreifen. Hat eigentlich Jesus nur im Glaubensfall gehandelt? Hat Jesus nur Gläubigen geholfen? Und da müssen wir doch mal schauen, an vielen anderen Stellen ist vom Glauben überhaupt keine Rede. Jesus heilte trotzdem. Schauen wir mit einem Blick auf die Speisung der 5000, da glaubte keiner, dass er es fertigbringen würde, diese Menschen mit Brot und Fisch zu versorgen. Und Jesus hat das am Ende geschafft, 5000 Männer. Und dann waren noch Frauen und Kinder dabei. Das müssen über 10.000 Leute gewesen sein. Das ist doch schon ein Wunder. Und da waren es, ja, sag mal, Ungläubige, die dazugehört haben. Der Seewandel, Jesus geht auf dem Wasser. Da waren keine Gläubigen dabei. Die haben sogar gesagt, kann doch gar nicht gehen. Okay. Und haben sogar sich zurückgezogen. Selbst Petrus hat gesagt, hey, was passiert mir hier eigentlich? Das kann ich doch gar nicht glauben. Auferweckung des Lazarus. Und da ist ja auch der Lazarus, da sind nicht unbedingt Gläubige dabei gewesen. Die Begründung für den Text um ihres Unglaubens willen meint etwas ganz anderes. Sie meint, dass dort, wo man seine Botschaft ablehnt, auch keine Wunder geschehen können, dass der Vater sie nicht geschehen lässt. Ich höre zurzeit gerne spanischen Lobpreis und da heißt es an der einen Stelle, el cielo es cerrado, also der Himmel ist verschlossen. Ist das eine Feststellung? Von wem? Und das kommt die Erläuterung, se habla. Se abre. Das sprechen die Leute, das sagen die Leute. Der Himmel ist ja verschlossen, das ist ein Bekenntnis, ein negatives Bekenntnis. Mhm. Gell? Und das ist ihr Unglaube. Sie sagen, dass der Himmel verschlossen ist, aber der Himmel ist geöffnet, damit die Herrschaft von Jesus sichtbar wird. Also genau andersrum. Das setzt aber voraus, dass ich meinen Glauben in Gang setze. Wenn ich keinen Glauben habe und wenn ich den Glauben nicht lebe, dann sind die Gaben sinnlos. Der Geber kann ja nicht geben. Was soll er denn geben? Er kann nur das deutlich machen, wie zum Beispiel, hatte ich die Speisung der 5000 herausgehoben und weitere, dass wirklich er ihnen zeigen will, hier kann ich etwas tun und dadurch die Leute aber zum Glauben kommen können. Mhm. Und wenn wir heute eine Linie ziehen, dann lehnen wir es ab, unser Leben in Übereinstimmung mit Gott zu führen, dann können wir auch keine göttlichen Wunder erwarten. Wenn wir von Gott nichts wissen wollen, ich habe viele Leute, die immer nur sagen, ja, ich lese den Koran und ich lese dies, alles und das, aber ich brauche dringend das und das, sage ich, das kann auch nicht gehen. Da musst du die Bibel lesen, da musst du an Gott glauben und da musst du da dich einklinken und nicht auf etwas anderes dich setzen. Wenn wir Gottes Gegenwart nicht spüren, dann ist doch die Frage zu stellen, ob wir bewusstes Festhalten an Sünden Gottes Taten verhindern. Das sind harte Worte. Aber wenn ich so weitermache wie bisher, kann ich nicht erwarten, dass hier Gottes Gegenwart nicht zu spüren ist. Ich muss etwas tun, ich muss mich verändern, ich muss von Neuem geboren werden, ich muss ein neues Leben bekommen. Jesus inside. Und vielleicht noch ein Grundsatz: Gott passt nicht als Zugpferd für unser Leben, er möchte die Zügel halten. Da muss man drüber nachdenken. Er möchte nicht unseren Karren ziehen. Er möchte oben auf dem Kutschbock sitzen und sagen, wo es lang geht. Die drei Evangelisten, die ich schon genannt habe, Matthäus, Markus und Johannes, sprechen von ähnlichen Themen. Und ich hatte eben schon auch gesagt, der Glaube soll oder diese Wunder, die dann sichtbar werden sollen, Glauben wecken, können Glauben stärken und letztlich auch Glauben erhalten. Durch Wunder erkennen wir, dass Gott wirksam ist. Und wenn wir Glauben haben, kann der Glaube doch nur wachsen. Amen. Und das müssen wir erkennen. Wir kommen zum Schluss zu einer Bibelstelle, doch nochmal aus dem Lukas 4, die wir nochmal, wo es ganz deutlich zum Ausdruck kommt, lesen, warum Jesus in seiner Vaterstadt abgelehnt worden ist. Lukas 4, 28 bis 30.
Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Ja, er ging mitten durch die Menge durch, das ist auch schon heftig, ne? Er war als Gottes Sohn dazu in der Lage, unantastbar durch Gefahren zu gehen. Aber stoßen wir Jesus auch so zurück heute? Stoßen wir ihn in den Abhang runter? Ich möchte es nicht. Ich möchte auch keinen erleben, der das tut. Ich möchte auf der anderen Seite die Menschen, so wie der Hauptmann Cornelius, so einfach geht es doch und so schön ist es. Und warum müssen wir in Ewigkeit erst auf Gott setzen, um mit ihm zusammenzuleben? Wir können es hier auf Erden schon. Wir beten es doch täglich im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Also lass uns doch den Himmel auf die Erde holen. Und der El Cielo es no cerrado. Der Himmel ist nicht geschlossen, der Himmel ist offen. Und wir können eintreten. Halleluja.
Amen.
Amen. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine noch gesegnetere Woche und freut euch am nächsten Sonntag auf Gleichnisse von Jesus, die wir sicherlich nicht in einer Predigt zusammenfassen können. Es werden mehrere Predigt werden und ich freue mich schon drauf. Halleluja. Ich möchte zum Schluss einfach euch segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Amen.